NDR Kultur à la carte.
Mit Martina Kothe und heute ist die Schriftstellerin Felicitas Hoppe zu Gast. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, ich freue mich.
Felicitas Hoppe, Sie sind gebürtig aus Hameln, Jahrgang 1960, und Sie haben an verschiedenen Orten der Welt studiert, Italien, Amerika, sind dann irgendwann gleich dem Rattenfänger hinaus aus der Stadt und haben sich in der weiten Welt umgetan. Und immer wieder mal ist zu lesen, Sie seien eine Reiseschriftstellerin, was aber so nicht stimmt, und Sie haben ein Buch geschrieben über das Reisen. Das ist bei Hansa Berlin erschienen und da beschäftigen Sie sich unter anderem damit, wie man reist, wie Sie gereist sind und was das überhaupt bedeutet und dass Sie, und das fand ich ganz erstaunlich, zwar seit vielen Jahrzehnten unterwegs sind, aber seit 30 Jahren keinen Urlaub im klassischen Sinn gemacht haben.
Ja, ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass ich eigentlich, Sie haben es gesagt, keine Reiseschriftstellerin bin, sondern eine reisende Schriftstellerin. Man könnte vielleicht auch sagen, eine Reisende wider Willen. Als Kind war ich wirklich eine Stubenhockerin. Das führte bei meinen Eltern in der Tat zu Sorgen. Was wird denn aus diesem Kind, das sein Zimmer nicht verlässt? Und irgendwann kommt dann doch der Punkt, wo man merkt, man kann sich alles Mögliche ausdenken, aber wie die Welt da draußen aussieht, das ist eine andere Frage. Und das war der Grund, weshalb ich richtig per Beschluss, also und auch nicht ohne mich selbst unter Druck zu setzen, gesagt habe, du musst raus aus diesem schönen, süßen, kleinen, beschaulichen Fachwerk Hameln. Du musst raus, du musst in einer anderen Sprache sprechen, dir die Welt angucken. Und deshalb bin ich in die USA zum Studium gegangen, ja.
Das ist auch anekdotisch in dem Reisebuch beschrieben, unter anderem damit, dass man sie dann bei der Einreise fragte, ob es denn in Deutschland keine Universitäten gäbe, an denen man Germanistik studieren könne.
Ja, das war köstlich. Natürlich, wenn man jetzt deutschsprachige Literatur studiert, fragt man sich. Aber ich war damals in Tübingen und habe nur geschaut, wo gibt es Austauschprogramme. Und sie haben mich ja dann genommen. Und ich muss sagen, es war sehr befreiend, Autoren wie Goethe oder Schiller an der nordamerikanischen Westküste zu studieren. Das befreit einen in gewisser Weise auch von der Last der deutschen Klassiker. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, was auf Reisen passiert, ein Perspektivwechsel.
Dieser Transfer über eine andere Sprache macht ganz viel, auch in der Biografie, auch rückblickend mit einem Menschen.
Ja, und damit bin ich nicht allein. Das ist eine allgemeine Erfahrung, eine Erfahrung, wo ich immer sage, die jeder oder jede wirklich machen sollte. Denn natürlich kostet es eine Anstrengung, aber das Sprechen in einer anderen Sprache hat für mich immer auch einen Moment, nicht von kriege ich das hin, schaffe ich das, sondern von Freiheit. In einer anderen Sprache zu sprechen, ist toll. Man darf anders agieren. Man hat auch eine gewisse Narrenfreiheit, weil man über diese Sprache nicht so verfügt wie über die eigene. Und eigentlich träume ich bis heute davon, mal ein Buch in einer anderen Sprache zu schreiben. Das fände ich ganz toll.
Felicitas Hoppe, Sie haben uns auch Musik mitgebracht für diese Stunde. Und wir hören jetzt eine erste, und zwar Der Wanderer an den Mond von Franz Schubert. Warum diese Musik?
Also, das ist mein Leib- und Magenlied. Man könnte jetzt denken, klar, habe ich ausgesucht, weil es eine Reisesendung ist. Aber man könnte fast sagen, das ist so ein Lebenslied. Abgesehen davon, dass ich Schubert sehr verehre, weil ich finde, dass Schubert nie den Kontakt verloren hat zu dem, wo die Musik herkommt. Nämlich auch von den einfachen Liedern her. Es ist keine intellektualisierte Musik. Ist ganz nah dran. Und natürlich das Bild des Wanderers, der nach oben schaut, dort den Mond sieht und mit ihm gewissermaßen seine Einsamkeit teilt und sich im Teilen dieser Einsamkeit beim Mond aufgehoben fühlt. Es ist das Lied, in dem der einsame Wanderer ein Gegenüber hat. Und das ist dieser ganze Kosmos. Das Lied ist schön, es ist einfach und es ist magisch.
Auf dir hirt am Himmel du, wir wandern beide rüstig zu. Ich ernst und trüb, du mild und rein, was mag der Unterschied wohl sein? Ich wandre fremd von Land zu Land, zu heimatlos, unbekannt. Bergauf, bergab, Wald ein, Wald aus, doch bin ich nirgend ach zu Haus. Du aber wanderst auf und ab, aus Ostens Weg in Westens Grab. Fallst Länder ein und Länder aus und bist doch froh, du bist zu Haus. Der Himmel endlos ausgespannt ist dein geliebtes Heimatland.
Der Kultur à la carte. Wir hörten Der Wanderer an den Mond von Franz Schubert, gesungen von André Schuhen. Am Klavier war Daniel Heide und mitgebracht hat uns diese Musik die Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Und wir sprechen, Felicitas Hoppe, über das Reisen. Das ist der Titel eines Essays, den Sie gerade bei Hansa Berlin veröffentlicht haben. Und wenn man sich so ein bisschen über Sie informiert und auch auskennt in Ihrem literarischen Werk, dann ist das Reisen oder das an anderen Orten sein ein ganz zentrales Moment. Und Sie zitieren in dem Buch Ihre Mutter, die immer gesagt hat, wer nicht losgeht, kommt auch nirgendwo an. Wo Sie gerade schon erzählt haben, dass Sie sich wirklich so ein bisschen selber aus dem Haus katapultiert haben irgendwann. War Ihre Mutter da auch Anstoß? Weil die hatte immer, so wie ich das gelesen habe, ein nicht erfülltes Fernweh.
Ja, ich denke, dass sie Anstoß war, aber nicht im drängenden Sinne, ihr müsst, ihr sollt, sondern einfach durch ihren Spirit, würde man heute sagen. Und in der Tat, da war dieser ungesättigte Rest, dieses aus dem Leben etwas machen, was mit Bewegung zu tun hatte. Und also meiner Mutter traue ich bis heute diesbezüglich alles zu und die Möglichkeiten waren nicht da. Aber was eben großartig ist, dass durch ihre Energie sich das dann auf uns übertragen hat, auf uns Kinder. Und bei meinem Vater, der ängstlicher ist, war es eigentlich so, dass der immer sagte, wie schön, dass man Kinder hat, die diese Reisen machen, dann muss ich sie selber nicht tun. Er hatte immer das Gefühl, davon zu profitieren. Und insofern ist aus dem Mangel eigentlich dann doch etwas Gutes erwachsen.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass Reisen oder das Unterwegssein auch wirklich überfrachtet ist mit Erwartung. Und Erwartungen erzeugen auch immer Ängste. Und Sie beschreiben das an vielen Stellen und eine kommt mir gerade in den Sinn, dass der Tourist zum Beispiel immer große Panik davor hat, dass sein Koffer verschwindet. Also man ist unterwegs, man ist vermeintlich frei, aber man hat diese Ängste, dass einem etwas ganz Wichtiges verloren geht, nämlich die eigene Kleidung, Kosmetika und vielleicht ein paar Bücher.
Es ist eigentlich berührend und es ist nichts, worüber ich mich, auch wenn ich davon ironisch spreche, lustig mache, weil Sie hier etwas ansprechen, das in der Tat existenziell ist. Und es ist interessant, dass mich neulich jemand genau auf diese Koffersache ansprach und sagte, weißt du, dieses Kofferbild ist vollkommen existenziell, weil es Verlustängste betrifft und aber auch die Momente des Abschieds, auch was andere Menschen betrifft. Wir wissen alle, eines Tages wird dieses Band stehen bleiben und der Koffer kommt eben wirklich nicht mehr. Und dann ist dieser Kreislauf zu Ende Und im Urlaub ist das natürlich was ganz Banales und man hat eine Rücktrittsversicherung und dann gibt es einen Service, der einem den Koffer dann doch irgendwie beschafft. Aber ich glaube, die Situation spiegelt diese Urangst und dieses nicht bevorratet sein, nicht alles dabei haben. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich innerlich und vielleicht auch äußerlich von der Fixierung auf diesen Koffer befreien würde, würde man anders reisen und nicht Verluste bringen auch Gewinn mit sich.
Zumindest Abenteuer.
Ja, also wenn man das nicht gänzlich zurückweist, ganz sicher, ja.
Diese Erwartung würde ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Diese Erwartung an Erlebnisse, die man ja hat beim Reisen. Und das beschreiben Sie auch in Ihrem Essay, dass das ja etwas ist, was uns allen klar ist, dass diese Erwartung eigentlich nie erfüllt wird. Und wir machen uns dennoch immer wieder auf den Weg. Das heißt, Reisen bedeutet auch ein wenig immer in der Sehnsucht zu leben.
Ohne Zweifel. Und der Punkt, den Sie hier betont haben, der mir besonders wichtig ist, oder ich freue mich, dass Sie darauf hinweisen, ist, dass man es immer wieder tut. Es ist das Moment der Wiederholung. Und selbst wenn eine Reise scheitert oder etwas nicht klappt, tut man es wieder. Auch das als Lebensprinzip. Und natürlich enthält das Ganze starke Momente von Kompensation. Denn das Reisen, die Sehnsucht, die sind ja nicht denkbar ohne einen Zustand, den wir normalerweise Alltag nennen. Und wir alle kennen das. Wir haben Formen des Alltags, die einen mehr und die anderen weniger. Und dieser Alltag wird dann kompensiert A, durch Träume in Form einer Vorfreude. Wenn ich das mal hinter mir habe, dann gehe ich raus und trinke einen Kaffee. Und wenn das abgeschlossen ist, mache ich endlich wieder eine Reise. Es hilft uns ja zu überstehen, was wir überstehen müssen, dass wir diese Aussicht haben. Dort kommt das Schöne, das Eigentliche. Und genau darin liegt die Gefahr, dass wir das für das Eigentliche halten. Ja, weshalb ich immer denke, wenn ich nicht schaffe, sozusagen eine Art, sag ich jetzt mal etwas albern, Miniatururlaub in jeden Tag einzubauen, dann wird das Leben ganz schön düster. Denn dann wächst ja dieser Erwartungsdruck auf diesen Urlaub ins Unermessliche.
Felicitas Hoppe, wir sprechen weiter nach einer nächsten Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Wir hören So You Want to Ride a Fugue von Glenn Gould. Sie lachen schon. Was hat's damit auf sich?
Erstens bin ich eine große Anhängerin des kanadischen Pianisten Glenn Gould. Ich finde ihn fantastisch. Er ist ja umstritten und das ist immer ein Zeichen für Qualität, wenn sich an jemandem die Geister scheiden. Das andere ist, dass ich früher manisch unter Musik schrieb und die Bach-Interpretationen von Gould mich begleitet haben. Aber das Wichtigste an Gould ist, er hat neben dem Spielen, also neben seiner Pianistenlaufbahn, ja noch eine andere. Er hat davon geträumt, auch er hat ja Träume, Komponist zu sein. Und er hat eine unglaubliche Ironie, einen Witz im Durchspielen anderer Rollen. Und in diesem Stück, was wir gleich hören, macht er sich eigentlich ein wenig lustig über die Ambition, eine Fuge zu schreiben. Und diese Selbstironie im eigenen Schaffen, im Schreiben, im Komponieren, die begeistert mich. Denn ohne das, glaube ich, ohne Selbstironie und ohne zu wissen, dass wir immer auch scheitern, können wir weder schreiben, noch reisen, noch irgendwas. Abgesehen davon, dass Glenn Gould selber ein Träumer und Reisender war, seine große Leidenschaft gehörte dem Norden. Er ist sehr weit nordwärts gereist, also auch ein Mann, der die Sehnsucht des Weggehens und Verschwindens kannte, bei aller Ironie.
So you want to write a fugue, you've got the urge to write a fugue, you've got the nerve to write a fugue, so go ahead,
so
go
you ahead, want to ahead, write ahead, a fugue, ahead, you've got the ahead, urge to ahead, write a fugue, you've got the nerve to write a fugue, so go ahead, so go ahead, and write a fugue,
come along and write a fugue,
so go ahead and write a fugue that we can sing, go ahead.
Come right up,
come write a good fugue.
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 Come
write
a good fugue.
Come write a good fugue.
Come write
a good fugue.
Come write a good fugue.
Come write a good fugue.
Come write a good fugue.
Come write a good fugue.
NDR Kultur à la carte. Wir hörten den Titel So You Want to Write a Fugue von Glenn Gould. Und zwar hörten wir die Sopranistin Elizabeth Benson-Guy, die Mezzosopranistin Anita Darien, den Tenor Charles Bressler und den Bariton Donald Graham sowie das Juilliard String Quartet. Und zu Gast in dieser Stunde ist die Schriftstellerin Felicitas Hoppe und wir sprechen über ihren Essay, der bei Hansa Berlin in der Reihe Das Leben lesen erschienen ist und in dem es um das Reisen geht. Jetzt haben wir eben schon ein wenig die Sehnsüchte und auch den Hunger nach Erlebnissen, gleichzeitig auch die Ängste, die entstehen können beim Reisen, besprochen. Es ist ja ein Unterschied, wenn man auf eine Reise geht, beruflicher Natur oder als Touristin. Und ich glaube, es ist ein gravierender Unterschied. Aber Sie haben selber in dem Buch gesagt, dass Sie seit 30 Jahren nicht mehr in den Urlaub gefahren sind. Ist das eine Art zu reisen, einfach ohne Aufgabe, die Sie sich noch vorstellen können?
Ich glaube, es hat sehr stark mit der eigenen Lebensform zu tun. Ich habe vorhin über Alltag und Urlaub gesprochen, also zwei Modelle, die sich bedingen. Wenn man freiberuflich lebt, keine feste Agenda hat, keinen in dem Sinn strukturierten Alltag, dann ergibt sich dieses Urlaubsprinzip nicht so. Es ist aber nicht so, dass ich das Gefühl habe, ich könnte nicht ohne Aufgabe unterwegs sein. Es ist natürlich in den Reisen, ich sage immer salopp, Dienstreisen, Einladungen, die sind natürlich mit Aufgaben verbunden. Aber es gibt Momente auch innerhalb dieser Klammern eines, ich würde fast sagen, eines Müßiggangs oder eines Nichtstuns, die mir absolut entgegenkommen. Aber das ist ja eigentlich auch nicht touristisch, denn die Vorstellung, eine dienstliche, kommunikative, schriftstellerische Aufgabe jetzt durch eine touristische Aufgabe zu ersetzen, das wäre mir ja dann doch etwas zu anstrengend. Und da merke ich dann so einen Widerstand. Und dann zu sagen, ich lege mich ins Gras und gucke nach oben, damit habe ich im Übrigen überhaupt keine Probleme. Das ist richtig toll.
Ja, Sie haben es ja vorhin auch so formuliert, dass Sie beschrieben haben, dass man vielleicht jeden Tag einen kleinen Urlaub einbaut und im Gras liegen und nach oben gucken wäre ja so einer. Sie haben seit 20 Jahren einen Nebenwohnsitz im Schweizer Wallis. Und ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein anderes Erleben von Alltag ist, vielleicht ein entschleunigteres als in Berlin.
Das ist einerseits richtig. Man stellt sich das wunderbar vor, das Schweizer Wallis, das Land der 4000er. Um die Ecke ist das Matterhorn. Und ich lebe tatsächlich in einer Einsiedelei, die sich an einer Kirche befindet. Also man könnte fast sagen, ich wohne in der Kirche. Da gibt es auch einen Weinberg. Der Ort ist sehr klein, uralt. Und trotzdem möchte ich hier ganz ehrlich sagen, idyllisch ist es nicht, denn dieser Ort befindet sich im Rhonetal. Das ist durchindustrialisiert. Da gibt es viel Smog. Es ist lauter als in meiner Berliner Wohnung. Wenn ich bei geöffnetem Fenster schlafe, was ich tue, höre ich das Rauschen des Verkehrs. Der ganze Fernverkehr wird durchs Rhonetal geleitet und das dringt bis zu mir hinauf. Trotzdem ist diese Umgebung allein durch die Landschaft so besonders, dass dieser Wechsel markant ist. Aber ich gestehe, dass mir das extrem gefällt, zu wissen, dass es diese Idylle, von der wir alle träumen, eigentlich so richtig dann doch nicht gibt. Aber der Alltag ist anders, die Klause ist anders, das Leben ist bescheidener, es ist viel einfacher. Ich habe dort alles, ich habe eine Dusche, ich habe einen Herd, ich kann kochen und es gibt auch Einkaufsläden. Ich muss nicht wandern, um einen Liter Milch zu bekommen. Insofern Entschleunigung, ja, aber das Entscheidende, es sind andere Menschen, es ist eine andere Sprache. Und um das zu konterkarieren, wo kann man besser studieren, was Tourismus bedeutet, als in der Schweiz? Da sitze ich mittendrin.
Felicitas Hoppe, wir haben schon erwähnt, Sie sind in Hameln geboren und die Legende vom Rattenfänger hat Sie, ich glaube, schon sehr lange begeistert. Märchen überhaupt haben es Ihnen angetan, auch alte Stoffe, Legenden. Diese Geschichte vom Rattenfänger beinhaltet ja ein Weiterziehen und ein Ausziehen. Also ideal für ein Buch über Reisen. Aber was ist es, was Sie noch daran interessiert?
Also an dieser Geschichte interessiert mich in erster Linie ihr offenes Ende. Die Geschichte ist ja bedrohlich. Es ist ja keine schöne Reisegeschichte. Und während die Märchen, die auch bedrohlich sind, die immer als so harmlos und kindergeschichtenmäßig dargestellt werden, was sie ja in keiner Weise sind, beim Rattenfänger ist ganz und gar offenbar, das ist eine dunkle Geschichte, eine bedrohliche Geschichte. Und was mich an ihr fasziniert, ist, dass ich glaube, nirgendwo oder in wenigen anderen Reisegeschichten wird so deutlich, dass das Reisen, das Aufbrechen eine Verlust- und Gewinnrechnung ist. Die Eltern verlieren ihre Kinder. Das ist schrecklich, aber die Hamelner haben den Rattenfänger um seinen Lohn betrogen. Das ist auch schrecklich. Also wir haben es hier mit einer Betrugsgeschichte zu tun, von der der Hamelner Tourismus bis heute lebt, wohlgemerkt. Aber die Kinder, die sehe ich eigentlich nicht in erster Linie als Entführte oder Verführte, sondern ich sehe sie potenziell als Gewinner. Die gehen da durch den Tunnel und kommen am anderen Ende raus, wo wissen wir nicht. Und dann hängt es natürlich von uns ab, ob wir uns das andere Ende schön oder womöglich schrecklich vorstellen. Ich stelle es mir auf jeden Fall interessant vor.
Wir hören jetzt verschiedene Ausschnitte aus der Oper Armida von Christoph Willibald Gluck, die Sie uns mitgebracht haben. Was hat's mit dieser Oper und mit Gluck und Ihrer Liebe für dieses Stück auf sich?
Es hängt gar nicht speziell mit dieser Oper zusammen, sondern mit Gluck. Und ich habe viele Gluck-Opern. Ich verehre auch Gluck. Ich habe ja so einige Komponisten, die da auf meiner Lieblingsliste stehen, und denke manchmal, Gluck ist so ein bisschen unterschätzt. Außerdem klingt Gluck natürlich wie Glück. Und es hat auch damit zu tun, dass ich in meiner Hamelner Schulzeit in einer Musikförderklasse war. Und da mussten wir mussten in der Tat damals schon Opernarien auf Zensur singen. Seitdem ist mir irgendwie Gluck sehr vertraut. Ja, wir haben sogar die Arie der Königin der Nacht gesungen. Das war natürlich schauerlich, aber man sieht, wir hatten einen kühnen Musiklehrer. Und im Hören und im durch diese Opern gehen von Gluck bin ich irgendwann auf diese Armide gestoßen und speziell auf dieses Stück. Was für ein Fehler, die Jugend nicht zu genießen. Das ist ein Lied, das auf schönste Weise das vertont, was wir aus der Redewendung des Carpe Diem kennen. Und ich glaube, dieses die Gunst der Stunde zu nutzen, das ist in der Tat auch eine Parole natürlich für das Reisen. Und damit will ich sagen, wenn ich einen Impuls verspüre, sollte ich ihm nachgehen. Das ist bei mir bis heute ein Grundsatz. Ich hätte zum Beispiel meine Schiffsreise auf dem Containerschiff nie gemacht, wenn ich nicht umgehend diesem Impuls gefolgt wäre. Und dafür bin ich bis heute dankbar.
C'est aux amours qu'il faut donner les beaux jours.
C'est aux jeunes, c'est aux amours qu'il faut donner les beaux jours.
À quelle erreur,
à quelle erreur,
quelle folie,
quelle folie,
à quelle erreur, quelle folie,
à quelle erreur, quelle folie,
de ne pas jouir de la vie,
de ne pas jouir de la vie.
C'est aux jeunes, c'est aux amours qu'il faut donner les beaux jours.
C'est aux jeunes, c'est aux amours qu'il faut donner.
À quelle erreur, quelle folie,
à quelle erreur, quelle folie,
de ne pas jouir de la vie,
de ne pas jouir de la vie.
C'est aux jeunes, c'est aux amours qu'il faut donner les beaux jours.
C'est aux jeunes, c'est aux amours qu'il faut donner les beaux jours.
C'est aux jeunes, c'est aux amours qu'il faut donner les beaux jours.
Thank you.
Aus der Oper Armida von Christoph Willibald Gluck war das. Ah, quelle Horreur, quelle Folie. Außerdem hörten wir das folgende Moderato und die Arie En s'étonnerait moins. Marc Minkowski leitete Chor und Orchester von Les Musiciens du Louvre. Solistin war Nicole Hiesten. Und Sie hören NDR Kultur à la carte heute mit der Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Und Sie haben es eben schon erwähnt, Sie haben mehrere wirklich total faszinierende Reisen unternommen. Und eine davon war 4 Monate auf einem Containerschiff einmal um die Welt. Das war 1997. Zunächst mal die Frage, wie sind Sie darauf gekommen, wo Sie eben schon gesagt haben, Sie mussten dem Impuls folgen, das zu machen. Wo kam der Impuls her?
Also hier, das ist, ich sage es gleich vorweg, eine Anekdote, die ich wirklich schon 1000 Mal erzählt habe, aber ich erzähle sie immer wieder gern und sie entspricht der Wahrheit. Ich hoffe jetzt, das Publikum glaubt mir. Ich hatte in der Tat für mein Debüt Picknick der Friseure, das jetzt 30 Jahre her, einen Preis bekommen oder sogar mehrere. Und dann hieß es, was machen Sie mit dem vielen Geld? Und das hat mich erbost. A, fand ich, das geht niemandem was an. B, fand ich, das war nicht viel. Und C, habe ich dann gesagt, naja, ich mache, was alle machen, die Geld übrig haben. Ich mache eine Weltreise. Wollte aber nie eine machen und war dann in der Bringschuld, irgendwie das durchzuführen. Und dann lag eines Tages der rettende Prospekt in meinem Briefkasten. Fahren Sie auf Schiffen um die Welt? Ich habe angerufen, habe gesagt, wie oft muss ich umsteigen? Kein Mal. Und die Stubenhockerin war gerettet. Ich setzte mich also in Hamburg aufs Schiff und fuhr 4 Monate um die Welt und war dann wieder in Hamburg zurück. Und damit hatte ich sozusagen diese quasi Wette, ich mache diese Weltreise, erfüllt. Und ich habe da wirklich sofort angerufen bei dem Reisebüro. Ich habe diese Reise gebucht. Ich habe mich nicht genau erkundigt, was ist das für ein Schiff, wie genau. Natürlich musste ich mich impfen etc. Aber wenn ich heute überlege, ich hätte mich da womöglich auch mit vielen Leuten besprochen und so, dann hätte ich, da wären so viele Zweifel gekommen. Wir kennen das. Ein anderer interessanter Punkt, wo ich immer sage, sicher, Ratgeber sind gut, aber besprich dich im Leben nicht mit zu vielen Menschen über zu viele Dinge, sonst wirst du nie reisen, sonst wirst du nie heiraten, sonst wirst du viele Dinge in deinem Leben niemals tun.
Als Sie den Telefonhörer wieder aufgelegt haben, haben Sie da gedacht, oh Gott, was habe ich getan?
Ja, genau. Sie haben mich natürlich sofort durchschaut. Das dicke Ende kommt immer, die Zweifel kommen. Ich kann mich auch noch erinnern an die Nächte vor der Reise, vor der Abreise dann, wo ich da lag, bist du wahnsinnig, 4 Monate. Und ich bin ja ein bisschen klaustrophobisch und ich wusste ja, wie gesagt, nicht mal, wie das Schiff aussieht. Dann hatte ich immer so Träume, ich würde dann so eine Unterwasserkabine haben mit Bullauge und da kann man ja das Fenster nicht aufmachen. Hat sich alles in Luft aufgelöst. Aber natürlich, also diese Phase davor, Gott sei Dank vergisst man das, aber 100 Punkte, ja. Ich habe mich schon mehrmals vorher gefragt, warum mache ich das?
Auch bei dieser Reise auf dem Containerschiff besonders ist natürlich die Konstellation der Reisenden, vor allem der Mitreisenden. Sie haben es zu tun mit einem Engländer, einem Amerikaner und einem Franzosen, einem gelangweilten Kapitän und einem Koch, der Brigitte-Rezepte kocht.
Ja.
Das kann man sich kurioser gar nicht ausdenken. Ich glaube, wenn man in der Situation ist und sieht, wie die sich über Geschichte behaken, also der Engländer und der Amerikaner, dann ist es doch mitunter enervierend, aber im Nachhinein ist das natürlich toll.
Diese Reise ist jetzt fast 30 Jahre her. Ich muss immer noch darüber lachen. Und das ist natürlich auch der Beweis dafür, dass man die besten Dinge sich nicht ausdenken kann. Als ich dort auf dem Schiff saß, dachte ich, das ist serienreif. Wir kennen alle die Witze, ne? Ein Franzose, ein Engländer, ein Amerikaner und so streiten sich ob. Und dann kommt man dahin und dann ist es so. Und plötzlich weiß man auch, woher diese Witze kommen. Plötzlich weiß man, dass die ganze Literatur selbstverständlich aus diesem wirklichen Leben kommt und dass es gut war, dass Felicitas Hoppe nicht in der Stube geblieben ist, sondern jetzt sagt, aha, da findet das statt. Und das ist natürlich im Aushalten über 4 Monate nicht so ganz ohne. Aber dafür belohnt man sich dann beim Schreiben. Aber das hat auch mit dem Fokus zu tun. Es sind die Menschen, die mich interessieren. Und dann geht es auch, wenn ich da hingehe und sage, ich will den Ozean sehen, die Delfine genießen, was ich natürlich auch getan habe, und empfinde meine Mitmenschen und Mitreisenden nur als Last, als im Wege. Dann wird es schwierig. Aber im Gegenteil, das ist bei mir nie so gewesen und wird auch hoffentlich nie so sein.
Felicitas Hoppe, Sie haben uns eine weitere Musik mitgebracht für die Stunde. Und zwar lernen wir die Komponistin Iris Ter Schiphorst kennen. Was hat's mit dieser Komponistin und mit dem Titel Hi Bill auf sich?
Das war mir ganz wichtig, und als ich die Einladung bekam, hier in dieser schönen Sendung sein zu dürfen und Musik mitbringen zu können, war mir klar, dass eine kleine Hommage an Iris Ter Schiphorst nicht fehlen darf. Iris Ter Schiphorst ist in diesem Jahr 70 geworden und ist eine Komponistin. Sie ist vieles, sie ist unendlich vieles, aber unter anderem Komponistin neuer Musik. Und ich hatte vor ein paar Jahren das große Privileg, mit ihr zusammen ein Stück zu entwickeln mit dem Titel Was wird hier eigentlich gespielt? Und in diesem Stück haben Iris und ich darum gerungen, wie es sich eigentlich verhält mit Wörtern, Worten und der Musik. Und das war für mich eine so essentielle Erfahrung, weil wir beide sehr streitbar sind. Und das ist schön, das in dieser Sendung zu sagen, in der es um Musik geht, ist immer teilweise wirklich die Fetzen flogen über die Frage, was ist wichtiger, die Musik, der Text, wer unterwirft sich was? Und mit dieser Debatte sind wir bis heute nicht fertig, aber das Stück gibt es. Wir haben es in Donaueschingen damals aufgeführt. Und ich finde Iris besonders stark, wenn sie für Blasinstrumente, sie kann ja alles, aber wenn sie für Blasinstrumente schreibt, und hier geht es um ein Solo-Blasinstrument, das alleine agiert. Und also ab mit der Hommage an Iris Ter Schiphorst, der ich hier zum 70. Geburtstag gratuliere.
Der Kultur à la carte heute mit der Schriftstellerin Felicitas Hoppe, die uns den eben gehörten Titel mitgebracht hat. Hi Bill war das von Iris Ter Schiphorst. Volker Hemken spielte die Bassklarinette. Felicitas Hoppe, wir waren gerade mit Ihnen auf den sieben Weltmeeren. Die Äquatortaufe spielt auch noch eine Rolle in der Erzählung, die wohl nicht so schön war. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich würde gerne noch auf eine Reise zu sprechen kommen, die ich auch als ganz außergewöhnlich gelesen habe. Und zwar sind Sie im Jahr 2000 mit 100 Dichterinnen und Dichtern in einen Zug gestiegen, der durch ganz Europa fuhr. Was war das für ein Erlebnis und wie ist es jetzt rückblickend?
Das ist schön, dass Sie diese Reise ansprechen, weil ich die wirklich nach wie vor exzeptionell finde und zwar auch unabhängig von meiner Person. Da ist einmal die Tatsache, dass wir das Jahr 2000 da schreiben und das ist oder war ein Jahr, in dem ja wirklich noch Enthusiasmus herrschte, was die Entwicklung Europas betrifft. Also ja, die Grenzen waren gefallen. Es gab unendlich viele neue Länder zu entdecken, vor allem in Mittel- und Osteuropa. Diese Vorstellung, alle Menschen werden Brüder, hätte ich fast gesagt. Also, und das Ganze war also von diesem ungeheuren Aufschwung und Enthusiasmus getragen. Logistisch war es staunenswert, organisiert damals von der Literaturwerkstatt Berlin, wenn man auch bedenkt, was das Verkehrsmittel betrifft, den Zug, den ich ja sehr liebe, in der Deutschen Bahn zum Trotz. Die europäischen Spurbreiten der Schienen sind ja verschieden. Also allein das hinzukriegen, denn die Route ging ja von Lissabon bis nach Moskau. Und dann, wir haben vorhin über die Sprachen gesprochen, das Unterwegssein in diesem babylonischen Sprachgewirr. Heute würde man sagen, na ja, mit den Übersetzungsmaschinchen ist das alles einfach, das ist illusionär. Man merkte dann natürlich auch, wie sich abends Sprachfamilien bildeten. Man merkte den guten Willen und zugleich die Überforderung, dieses kulturpolitisch gigantische Unternehmen gemeinsam durchzuführen. Das waren ja dann mit Begleitung, Dolmetschern, Journalisten weit über 100 Personen in diesem Zug. Und das war jetzt eine soziale, logistische und soziale Höchstleistung. Aber auch hier galt natürlich, wenn ich mich für meine Mitreisenden interessiere, dann wird es richtig spannend. Gab natürlich auch Auseinandersetzungen. In der Rückschau, da Sie das angesprochen haben, jetzt, also über 25 Jahre später, tritt ein Moment großer Desillusionierung ein. Und ich bin doppelt dankbar, dass ich dabei war und erleben konnte, dass man Europa anders denken kann mit diesem doch sehr verrückten Projekt. Und es ist ein bisschen auch ein Schockmoment darüber, wie stark diese Dinge vergessen sind, wie stark sie überlagert werden von den Zwistigkeiten, die uns im Moment umtreiben und zugleich mit der Hoffnung verbunden, dass sich die Lage ja vielleicht doch mal wieder ändert. Da würde ich gar nicht so schwarz sehen, wie wir das tendenziell tun.
Wenn Sie über Reisen nachdenken, die Sie machen möchten, gibt es da Fernziele, Wünsche, Träume bei Ihnen oder ist das was, das Ihnen gar nicht passiert, weil Sie wissen, es kommt eh die nächste Reise?
Das ist ambivalent, weil es durchaus sowas gibt wie den Wunsch nach dann vielleicht doch einer selbstbestimmten Reise. Und ich werde natürlich im Zusammenhang mit diesem Buch immer wieder gefragt, und welche Reise möchten Sie unbedingt noch machen? Aber wer das Prinzip des fremdbestimmten Reisens begriffen hat, weiß vielleicht oder ahnt, dass Felicitas Hoppe diese Ziele nicht hat. Hinzu kommt natürlich ein anderer Punkt, ein ganz konkreter, dass wir im 21. Jahrhundert in einer Zeit leben, in der wir über das Reisen nicht sprechen können, wie zu den Zeiten Jules Vernes, zu den Zeiten gesteigerten Fortschrittglaubens. Wir sind in einer Zeit, da das Reisen umstritten ist, aus guten Gründen. Ja, es geht um das Klima, um die Ökologie, es geht um den Übertourismus, der bedrückende Formen angenommen hat. Das heißt, das Reisen ist de facto anstrengender geworden. Die Welt gehört allen. Privilegiertes Reisen in dem Sinn, wo ich dann sagen kann, da bin ich allein, gibt's nicht. Es gibt also in der Tat auch eine moralische Debatte um das Reisen, der man nicht ausweichen kann. Und die beeinflusst, glaube ich, uns alle. Also die Leute reisen zwar nach wie vor, aber es ist immer von dieser klassischen Entschuldigung grundiert, Flugscham oder ich schäme mich für meinen Fuß, aber wir tun's dann trotzdem. Das heißt, man reist auch aufgrund der Medien, die nochmal unsere Wunschvorstellungen verschärfen, uns quasi die Reisen immer simultan. Also wir machen simultan die Reise und die Berichterstattung über die Reise, was auch ziemlich anstrengend ist. Ich weiß nicht, und da ich jetzt nicht unbedingt zum Mond fliegen möchte, weil ich ja so ein bisschen klaustrophobisch bin, bin ich am Überlegen, was da noch kommt. Aber was ich wirklich gerne täte, wäre, die Erde noch einmal ich jenseits der Klimafragen die Erde noch einmal zu umrunden, aber in anderer Richtung. Ich bin damals in westlicher Richtung gefahren, ja, und da akkumulieren sie Zeit. Sie gewinnen scheinbar Zeit, weil sie sich ja nach Westen mit der Sonne dann bewegen. Fährt man hingegen nach Osten, verliert man Zeit und das Reisegefühl ist ein anderes. Am Ende, an der Datumsgrenze, bekomme ich sowieso alles zurück. Da wird die Rechnung dann gemacht. Und ich höre immer wieder, dass die Stimmung eine andere sei, wenn man gen Osten reise. Und das würde ich gern mal verifizieren.
Felicitas Hoppe, wir hören eine letzte Musik in dieser Stunde. Und zwar das Ensemble Franouille mit Zum Rundetanz von Franz Schubert. Und Schubert ist einfach einer ihrer Leib- und Magenkomponisten.
Genau, also ich habe hier gedacht, wenn ich mit Schubert beginne, möchte ich gerne auch mit Schubert enden. Und ich habe vorhin gesagt, warum ich ihn unter anderem so liebe, weil er diese Verbindung hat zu dieser, ich hätte fast gesagt, basalen Musik, also auch zu dem, was man früher Volksmusik nannte. Und diese Gruppe Franouille aus Tirol, die sich Schuberts Lieder wieder angenommen haben und sie dann wieder zurück in ihren eigenen Musikkosmos übersetzen. Diese Metamorphosen, die da zwischen Musik und auch den Texten laufen, faszinieren mich. Und ich finde Franouille, auch der runde Tanz, diese irre Leichtigkeit, also schweben wir durchs Leben, heißt es da, das ist echte Glücklichmacher-Musik.
NDR Kultur à la carte, das war zum Rundetanz von Franz Schubert von und mit dem Ensemble Franui in einer Bearbeitung für Singstimme und Instrumentalensemble. Und mitgebracht hat uns diese Musik die Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Sie haben über das Reisen geschrieben, Felicitas Hoppe, und wir wollen zum Abschluss dieser Stunde noch ein klein bisschen aus dem Buch hören. Und zwar hören wir Überlegungen zum Reisen von Ihnen, die einen Aspekt nochmal herausgreifen, nämlich so ein bisschen die Erwartung und die Realität und dass man sich doch vielleicht in diesem Zwischenraum als Reisender am häufigsten aufhält.
Ja, damit sind wir auch am Schluss des Buches und ich lese einfach ein paar Zeilen. Befinden wir uns wirklich im 21. Jahrhundert? Und wenn ja, warum glauben wir tatsächlich noch immer daran, dass es zwischen New York und Las Vegas etwas Neues für uns zu entdecken gibt? Erst als es im mittleren Westen plötzlich sintflutartig zu regnen beginnt, während wir, unserem treuen Navi zum Trotz vollkommen orientierungslos, auf der Suche nach einem Quartier zur Nacht sind, fange ich plötzlich aus purer Not wieder enthusiastisch zu dichten an. Reime im Regen verfasst von einer reisenden Schriftstellerin, die sich betrogen fühlt, weil sie selbst schuld den Wetterbericht nicht richtig gelesen hat. Trotzdem haben wir damals auf den letzten Drücker im Nowhereland zwischen Nacht und Tag doch noch den rettenden Hafen erreicht. In einem Motel von zwei Indern betrieben, die sich aus gutem Grund schon vor Jahren umbenannt hatten, weshalb mein Gedicht sie unter amerikanischen Namen besingt. Regen, dunkel, nichts mehr los. Letzte Rettung, Bob and Rose. Sie, die bösen Geister, weichen im Motel zu den drei Eichen, wo wir, gleich in welchen Betten, in den Schlaf der Nacht uns retten. Rain, sheer darkness, nothing close. Who will save us? Bob and Rose. All bad spirits disappear. Nothing any more to fear. At Twin Oaks the beds are cozy and the sleep is deep and rosy. Hallo Leute, ich bin wieder da.
Felicitas Hoppe, vielen, vielen Dank. Das war ein kleiner Auszug, das Ende tatsächlich Ihres Buches über das Reisen. Was ich besonders schön finde, ist das Dichten aus Not. Das ist eigentlich kein schöner Zustand, aber in dem Fall ist es einfach, finde ich, sehr prägnant beschrieben, dass man sich sehr gut vorstellen kann.
Ja, das Schöne daran ist doch, dass es eigentlich das bezeichnet, was Literatur ist. Sie entsteht auf Reisen, sie entsteht aus Reisen, sie entsteht für Reisende, die uns hinterherreisen, und sie ist, fast hätte ich gesagt, Stab und Stecken. Also sie ist eben auch ein Trost, und das sollte man einfach nie vergessen, denn mit der Literatur können wir alles transformieren, was sich nicht so gut anfühlt, und dann geht es einem schon besser.
Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind leider am Ende der Sendung. Felicitas Hoppe, vielen Dank für den Besuch und das Gespräch.
Ich bedanke mich. Es war eine Freude. Vielen Dank.
Und das war NDR Kultur à la carte, heute mit der Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Ihr Buch aus der Reihe Das Leben lesen trägt den Titel Reisen und ist bei Hansa Berlin erschienen. Dieses Gespräch gibt's auch online unter ndr.de/kultur oder bei ARD Sounds. Und am Mikrofon verabschiedet sich Martina Kothe.